Liebe Gemeinde, das kann nicht sein. Das ist unmöglich, unvorstellbar. Ich glaube, hätte uns jemand vor 2 Wochen prophezeit, dass ein einziger Vulkan, der noch dazu tausende Kilometer entfernt ist, den Flugverkehr über den größten Teil Europas lahmlegt, ich glaube, wir hätten ungläubig reagiert. Aber nun ist dieser Fall eingetreten und die Folgen sind verheerend. Zum Beispiel ist davon auch die Luftpost betroffen. Briefe und Pakete müssen liegen bleiben. Nun schreibt ja in Zeiten von E-Mails und Facebook kaum noch jemand einen Brief. Ja, es ist noch gar nicht so lange her. Da gab es in unserem Land weder Computer noch Telefon für die meisten. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, als ich frisch verliebt war, da habe ich damals jeden Tag einen Brief geschrieben. Und ich fand auch jeden Tag einen Brief im Briefkasten. Es war einfach toll. Ich habe euch heute auch einen Brief mitgebracht. Der ist schon fast 2000 Jahre alt. Keine Angst, so lange ist er nicht bei der Post liegen geblieben. Aber stellt euch das mal vor 2000 Jahren, da gab es ja noch nicht mal Autos oder die Eisenbahn. Da mussten Briefe von Boten zu Fuß oder auch mit einer Kutsche transportiert werden. Und das konnte schon mal Tage oder auch Wochen dauern. Und wenn es sich, wie bei diesem Brief, um einen Rundbrief handelt, der gleich an mehrere Empfänger weitergeleitet werden soll, dann kann man sich vorstellen, dass es vielleicht sogar Monate dauerte, ehe auch der letzte Empfänger diesen Brief gelesen hat. Dieser Brief ist ein etwas längerer Brief, aber habt keine Angst, ich werde daraus nur einen Abschnitt vorlesen. Geschrieben wurde er von Simon Petrus, einem der Apostel, und es ist der erste der beiden Petrusbriefe, die in der Bibel veröffentlicht wurden. Ich lese daraus aus dem 2. Kapitel die Verse 21 bis 25. 1. Petrus 2, Verse 21 bis 25. Petrus schreibt dort: Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Entdecke deine Berufung, so lautete der Titel eines kleinen Büchleins, das vor einigen Jahren auf dem christlichen Büchermarkt erschien. Und der Autor dieses Buches forderte seine Leser dazu heraus, nicht einfach so in den Tag hineinzuleben, sondern herauszukriegen, wo seine Gaben und Fähigkeiten liegen. Denn diese Gaben und Fähigkeiten kann man gezielt in seinem Leben einsetzen. Die Gaben sind, das sagt ja schon das Wort Gabe, keine Leistung von mir selbst, sondern ein Geschenk. Diese Gaben aufzuspüren und einzusetzen und damit seiner Berufung gemäß zu leben, das war das Anliegen dieses Buches. Berufung, was heißt das eigentlich? Stecken doch die Wörter Ruf und Beruf in diesem Wort. Leider wird in unserer Gesellschaft das Wort Beruf gerne gleichgesetzt mit einem Job. Dabei ist ein Job in der Regel eine Tätigkeit, die zeitlich begrenzt ist und über kurz oder lang zu Ende gehen wird. Ein Beruf dagegen ist etwas Dauerhaftes, was man nicht einfach abstreifen kann wie ein Kleidungsstück. Deutlich wird der Unterschied bei der Berufung eines Professors. Er folgt dem Ruf einer Hochschule. In unserem Bibeltext geht es auch um eine Berufung. Der Apostel schreibt in seinem Brief an Christen, und hier dürfen wir uns auch angesprochen fühlen: Ihr seid berufen zum Leben. Vielleicht sagst du jetzt, was soll denn das? Ist das nicht selbstverständlich? Ist nicht jeder Mensch zum Leben berufen? Wozu denn sonst? Die Aufgabe eines Menschen ist doch zu leben. Jeder Mensch wird ins Leben hineingerufen, wenn er das Licht der Welt erblickt. Als unser dritter Sohn, unser Johannes, geboren wurde, wusste Kerstin bereits vorher, dass es ein Junge wird. Und als sie da im Kreissaal lag, so allein mit ihren Wehen, ich durfte nicht dabei sein, weil eine Hebamme was dagegen hatte, dass Männer mit im Kreissaal waren. Als Kerstin dort lag, da rief sie unserem noch ungeborenen Kind zu: Nun komm schon, Johannes, wir haben es bald geschafft. Und irgendwie muss der Johannes das verstanden haben. Und es dauerte keine 2 Stunden, da war er schon da und hat geschrien, wie das eben Babys so machen. Berufen zum Leben. Doch spricht Petrus hier nicht ganz allgemein vom Leben, sondern von einem ganz besonderen Leben. Zu einem Leben, zu dem wir als Christen berufen sind. Dieses Leben beginnt nicht mit unserer biologischen Geburt und der Grund dieses Lebens ist auch nicht unsere Zeugung. Nein, der Grund ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus streckt die Hand aus und sagt: Ich habe von meinem Vater die Vollmacht bekommen, dir ein neues Leben zu schenken. Ein Leben, das es in dieser Form vorher noch nicht gab. Vertraue mir und lade all den Bockmist bei mir ab, der dich so belastet und dein Herz beschwert, und lass dich von mir verändern. Fang dein Leben neu an und du wirst sehen, es ist ein erfülltes Leben. Wer dieses Anliegen in seinem Herzen verinnerlicht und diesem Jesus sein Leben anvertraut, der erfährt wohl einen der schönsten Augenblicke in seinem Leben überhaupt. Ich habe das erlebt, als ich 18 war. Das war während einer Rüstzeit. So hießen ja damals in der DDR die kirchlichen Freizeiten. In diesem Augenblick, da bist du einfach nur happy. Du möchtest die ganze Welt am liebsten umarmen. Alles um dich herum ist auf einmal viel schöner geworden. Die Menschen sind schöner geworden. Und dann kommst du wieder nach Hause zu deiner Familie und die sieht auch schöner aus. Und dann gehst du zur Arbeit und siehst deine Kollegen und die sehen auch viel schöner aus. Du strahlst und sagst freudig, erzählst freudig davon, dass du nun Christ geworden bist. Und die schöner aussehenden Kollegen, die haben vielleicht ein müdes Lächeln übrig und denken: Noch so ein Verrückter. Und spätestens jetzt merkst du, dass zu einem Leben als Christ auch noch etwas Unangenehmes gehört. Unangenehmes steht ja in Verträgen oftmals im Kleingedruckten, sodass man es nicht gleich sieht. Und ich bin ganz froh, dass der Petrus damit nicht hinter dem Berg hält, wenn er sagt, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Das mag man eigentlich gar nicht so gerne hören. Aber es ist leider Realität. Christen leiden aufgrund ihres Glaubens. Dabei denken wir wohl zuallererst an unsere Geschwister in Nordkorea bzw. Iran oder Somalia oder anderen Ländern, in denen es geradezu lebensgefährlich ist, sich zu Christus zu bekennen. Etwa 1/3 unserer nordkoreanischen Geschwister, die ohnehin ihren Glauben nicht öffentlich leben dürfen, muss in Arbeitslagern unter menschenunwürdigen Bedingungen tagtäglich 18 bis 20 Stunden schuften, bis die meisten von ihnen schließlich vor Erschöpfung sterben. Gott sei Dank, wir leben heute in einem Land, in dem Religionsfreiheit ein verbrieftes Grundrecht ist. Doch auch das ist keine Garantie dafür, dass wir als Christen unseren Glauben ungestört leben können. Selbst in unserem Land werden Christen wegen ihres Glaubens belächelt, verspottet oder mitunter sogar bedroht. So musste beispielsweise bei einem christlichen Festival in Bremen ein Workshop, in dem es um Wege aus der Homosexualität gehen sollte, nach massiven Protesten abgesetzt werden. Und in den Medien wurden die Veranstalter daraufhin als intolerante Fundamentalisten beschimpft. Aber vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Erleben. Vielleicht kennst du Situationen, in denen du wegen deines Glaubens oder wegen einer Meinungsäußerung, die dir als Christ einfach wichtig war, beschimpft oder angegriffen wurdest, zum Beispiel in der Schulzeit. So kann es uns als Christen heute gehen. Und damals, als Paulus diese Zeilen schrieb, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Von welchem Leiden spricht eigentlich Petrus, nicht Paulus, Petrus? Petrus hier, und an wen war überhaupt dieser Text gerichtet? Ich lese dazu die Verse, die dem Text vorangehen, die Verse 18 bis 20. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich muss gestehen, als ich diese Verse vor unserem Bibeltext las, da stockte mir erst mal der Atem. Diese Zeilen schrieb Petrus tatsächlich an Sklaven. Und nun stellt euch mal vor, ihr wäret diese Sklaven. Unfreie, kaum geachtete Menschen, Eigentum eines Herrn. Ihr wäret der Willkür eures Besitzers schutzlos ausgeliefert. Und dann kommt dieser Petrus daher und sagt doch allen Ernstes zu euch, wenn ihr Schläge geduldig ertragt, dann ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leid gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Mein lieber Petrus, bist du hier nicht ein bisschen zu weit gegangen? Ist das nicht taktlos? Und selbst von den Kirchen wurden über Jahrhunderte solche und ähnliche Bibelstellen herangezogen, um die Sklaverei zu rechtfertigen. Ein fataler Irrtum, wie sich erst sehr spät herausstellte. Denn Petrus benutzt hier eine feine, aber sehr wichtige Unterscheidung. Er sagt, und ich wiederhole es nochmal in Vers 20, natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Petrus spricht hier Sklaven an, die zum christlichen Glauben gekommen waren. Im Vers 25 heißt es, früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Diese christlichen Sklaven machen genau diese Erfahrung, die auch heute noch Christen auf der ganzen Welt machen. Sie werden um ihres Glaubens willen geschmäht, beschimpft, vielleicht sogar geschlagen. Es geht also überhaupt nicht darum, die ungerechte Behandlung eines Sklaven zu rechtfertigen. Davon ist hier keine Rede. Es geht um das Leiden der Sklaven aufgrund ihres christlichen Glaubens. Und Petrus geht noch einen Schritt weiter. Er vergleicht dieses Leiden mit dem, was Jesus selbst durchmachen musste. Christus, der für euch litt. So lesen wir in unserem Text. Ja, was musste dieser Jesus alles durchmachen? Er wurde verfolgt. Man versuchte, ihm Fallen zu stellen. Er wurde gehasst. Er wurde verspottet. Er wurde seiner Freiheit beraubt. Er wurde ausgepeitscht, verhöhnt, an ein Kreuz gehängt. Man ließ ihn jämmerlich verrecken. Ja, selbst im Sterben wurde Jesus noch verspottet. All das gehörte zu seinem Leben. Leid gehört zum Leben der Christen seit jeher. Aber mal ehrlich, keiner von uns wünscht sich dieses Leid. Was ist dann aber, wenn unser Leben als Christ scheinbar wie geschmiert läuft, wenn wir vom Leid verschont bleiben, ist dann mein Leben als Christ in Ordnung? Tickt mein Glaube dann noch richtig? Sollte ich etwa dafür beten, dass es wieder Leid in meinem Leben gibt? Das ist ein unheimlicher Gedanke. Und doch beschäftigt er so manchen Christen. Mensch, wenn es dir gut geht, dann freu dich doch und sei Gott dankbar dafür. Dieser Jesus, der ist doch nicht gerne ans Kreuz gegangen und hat sich überhaupt nicht gefreut als er bespuckt wurde. Er hat auch mit Sicherheit nicht gejubelt, als er mit einer Geißel geschlagen wurde und nicht gesagt, nun haut nochmal drauf. Jeder einzelne Schlag hat ihm fürchterlich wehgetan. Vielleicht hat er geweint, vielleicht hat er geschrien vor Schmerzen. Aber, und das ist das Erstaunliche, er überließ seine Sache Gott. Er ließ es an sich geschehen. Das bezeugt Petrus, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Doch das musste der Petrus selbst erstmal begreifen. Er war ja ein sehr impulsiver Mensch. Als Jesus seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Leiden und Sterben erzählte, da nahm ihn Petrus zur Seite und sagte, du hör mal, das geht dir nun gar nicht, also das darf überhaupt nicht passieren. Und als Jesus dann später im Garten Gethsemane verhaftet werden soll, dann nimmt der Petrus all seinen Mut zusammen und haut mit dem Schwert dazwischen und verletzt dabei einen der Soldaten am Kopf. Die Reaktion Jesu darauf, die verblüfft. Er sagt zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Ich glaube, in diesem Satz von Jesus liegt ein Schlüssel zum Verständnis unseres Bibeltextes. Jesus überließ seine Sache Gott. Er ging nicht ans Kreuz, weil er das gerne tat. Nein, er ließ es geschehen, weil es zu Gottes Plan für ihn gehörte. Mit Sicherheit war das der schwerste Teil seiner Mission auf der Erde. Aber hätte Jesus sich dagegen gewehrt und hätte seinen Kopf aus der Schlinge gezogen, indem er einfach widerrufen hätte, Gottes Sohn zu sein, das wollten sie doch hören. Für Jesus wäre es ein leichtes gewesen, eine kleine Notlüge. Und mal ehrlich, wer hätte es ihm verübeln können bei all dieser schrecklichen Verleumdungskampagne gegen ihn? Aber hätte er das wirklich getan, dann hätte dies weitreichende Konsequenzen für die Menschheit gehabt, bis heute. Dieser Sonntag hat einen Namen, einen etwas fremdklingenden Namen. Er heißt Misericordias Domini. Ins Deutsche übersetzt meint das die Gnadentaten unseres Herrn. Und von all dem Guten, was Jesus auf der Erde für die Menschen getan hat, Krankenheilungen, er hat Tote auferweckt, er hat viele tausend Menschen gespeist und, ist das die größte Gnadentat, dass er für uns ans Kreuz ging. Aus menschlicher Sicht könnte man dies als das endgültige Scheitern seiner Mission interpretieren. Aber Jesus ging nicht einfach ans Kreuz, um zu sterben. Er hatte ein Paket mit dabei, ein riesengroßes Paket, vollgepackt mit den Sünden aller Menschen. Nicht nur derer, die damals lebten, nein, auch die Sünden aller nachfolgenden Generationen, also auch unserer, trug Jesus damals mit sich hinauf ans Kreuz. Das hat nur in dem Moment, als er dahin, keiner begriffen. Denn Jesus nahm all die gemeinen Worte, alle finsteren Gedanken, alle bösen Taten der Menschen mit in den Tod. Und die Kehrseite? 3 Tage später ist er auferstanden. Ostern hat uns das in Erinnerung gerufen. Jesus lebt. Doch die Sünde, dieses Riesenpaket, ist nicht wieder auferstanden. Die Sünde ist für Jesus und für Gott ein für alle Mal gestorben. Schluss aus Feierabend. Jesus, der Sieger über die Sünde. Wie kann ein Mensch, und Jesus war ja einer, wie kann ein Mensch dieses Leiden aber über sich ergehen lassen, ohne auszurasten? Die Antwort unseres Textes klingt einfach. Im Vers 22 heißt es, er hat nie gesündigt, hat nie einen Graben zwischen sich und seinem Vater entstehen lassen. Und Petrus, der fordert uns sogar noch auf, diesem Jesus als Vorbild nachzueifern. Wortwörtlich heißt es im Urtext, in seinen Fußstapfen zu gehen. So einfach das auf der einen Seite klingt, so ist es doch andererseits unmöglich für uns, dies allein in die Tat umzusetzen. Wer kann wirklich von sich behaupten, ohne Sünde zu sein? Doch was hätte der Kreuzestod denn überhaupt für einen Sinn gehabt, wenn wir wieder in unser altes Leben zurückfallen, so als hätte es Jesu Erlösungstat nie gegeben? Vielleicht hilft uns der folgende Gedanke weiter. Petrus schrieb diese Zeilen an Sklaven. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, was geht dann mich denn eigentlich dieser Text an? Ich bin doch gar kein Sklave, nie gewesen, Gott sei Dank. Ist das wirklich so? In einem anderen Brief der Bibel, dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, heißt es im 6. Kapitel, in den Versen 16 und 17, ihr seid Sklaven dessen, dem ihr gehorcht, und ihr wart Sklaven der Sünde. Die Sünde bestimmte unser Denken und Handeln. Sünde meint all das, was uns von Gott und damit von unserer Bestimmung, unserer Berufung wegführt. Gedanken oder Werke, die Gottes Schöpfung, unseren Mitmenschen oder uns selbst schaden, die unser Verhältnis zu Gott und unseren Mitmenschen vergiften. Es ist ja nun nicht so, dass wir als bekehrte Christen nicht mehr in der Gefahr stehen, zu sündigen. Die Welt um uns herum ist ja keine andere geworden, nur dadurch, dass wir Christen geworden sind. Wir werden tagtäglich provoziert von Gedanken, Bildern und von Worten, die unseren Glauben ins Wanken bringen wollen. Die Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu führen, die müssen wir jeden Tag neu treffen. Unser Leben ist kein Selbstläufer, der uns eines Tages sicher in den Hafen des ewigen Lebens hinein navigiert. Aber in all dieser Unsicherheit gibt es eine Einrichtung, die uns hilft, auch in bedrohlichen Situationen unser neues, von Sünde befreites Leben nicht mehr zu verlieren. Gott hat einen Briefkasten installiert. Der wird nicht nur einmal pro Tag geleert, und keine Vulkanwolke kann die sofortige Sendung der darin eingeworfenen Post aufhalten. Dieser Briefkasten, auch Gebet genannt, ist die Eilpost zu Gott. Tu es wie Jesus, überlasse deine Sache Gott, der gerecht richtet. Und du kannst sicher sein, all deine Sünden, die du in diesen Briefkasten hineinwirfst, werden von Jesus persönlich dorthin gebracht, wo all die anderen bekannten Sünden schon liegen. Sie sind ein für alle Mal gestorben, vergeben. Und nur so ist es möglich, in Glaubenskrisen nicht zu verzweifeln. Nur so ist es möglich, in Bedrohungen nicht auszurasten. Nur so war es den Sklaven möglich, wenn sie um ihres Glaubens willen misshandelt wurden, nicht auszurasten und trotzdem ihre menschliche Würde zu bewahren. Und nur so ist es uns möglich, ein Leben in Jesu Fußstapfen zu führen. Dieses Abgeben unserer Schuld an Gott befreit nicht nur, es verändert auch unser Denken und Handeln. Unsere Gedanken des Hasses und der Rache werden ersetzt durch Gedanken der Langmut und Liebe. Wenn dies in unserem Leben geschieht, dann ist genau das ein Zeichen der Gnade Gottes. In unserem Text heißt es dazu, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Es ist eine von Jesus sehr teuer erkaufte Gnade Gottes an uns. Gott gibt uns die Kraft, Situationen zu ertragen und durchzustehen, in denen wir um unseres Glaubens willen geschmäht werden. So half er den christlichen Sklaven damals, trotz der Misshandlungen, die sie aufgrund ihres Glaubens erfuhren, ihre Herren nicht zu hassen. So half er bekennenden Christen wie Dietrich Bonhoeffer, selbst im Angesicht des Todes, noch Hoffnungsträger für ihre Mitgefangenen zu sein. So hilft er unseren Mitgeschwistern in Nordkorea, an ihrem schweren Schicksal nicht zu zerbrechen. Und so hilft er auch dir und mir, ein Leben zu führen, zu dem Gott uns berufen hat und das über unseren biologischen Tod hinausreicht. Amen.